Es gibt zahlreiche wissenschaftliche Hinweise auf eine Krebsinduktion bereits im Niedrigdosisbereich. Die größte Studie, die sogenannte Lifespan Study, das ist die Studie an den japanischen Atombombenopfern, hat gezeigt, dass mehr als 50% der untersuchten Menschen eine Dosis von unter 50 Millisievert hat und dass in dem Niedrigdosisbereich die Kurve zwischen Dosis und Krebswahrscheinlichkeit linear verläuft. Und dann sind in den letzten Jahren ziemlich berühmt gewordene Studien an nicht an Atombombenopfern, sondern an Kindern, die eine Computertomographie des Schädels bekommen haben, publiziert worden. Die haben auch gezeigt, dass die bisherigen Schätzungen über das Krebsrisiko ungefähr sich schon decken mit dem, was man bisher angenommen hat. Es gibt nur in diesen Studien trotzdem einige Inkonsistenzen und Unsicherheiten. Man hat insbesondere diskutiert einen sogenannten Reverse Causation Effekt, also einen Effekt, dass die Kinder, die eine Computertomographie bekommen haben, solche Kinder waren, die von Haus aus irgendwie kränker waren und von Haus aus eine höhere Disposition zur Entwicklung von Krebserkrankungen gehabt haben. Das hat man dann weiter nachanalysiert und versucht, diese Faktoren rauszurechnen. Dann hat sich gezeigt, dass das Krebsrisiko zwar um ungefähr ein Drittel niedriger ist, aber trotzdem nachweisbar erhöht. Was die Sedierung bzw. Narkose betrifft, hat es vor mittlerweile fast 3 Jahren eine ganz interessante Review in Pediatric Radiology gegeben. Man kann ganz allgemein sagen, dass über alle Narkoserisikoklassen hinweg, also ASA-Klassen hinweg, die das Risiko für das Auftreten eines größeren Zwischenfalls, einer Major Morbidity, also die da wären Tod, neurologisches Defizit, Reanimationsbedürftigkeit, ungefähr bei 1 zu 10.000 liegt. Gesündere Kinder weniger, kränkere Kinder mehr eventuell. Es gibt auch in den letzten Jahren Verdacht, dass eine Sedierung oder Narkose im Frühkindesalter zu einer Störung der weiteren Entwicklung der Neurokognition verursachen kann, was 2017 die FDA zu einer Warnung veranlasst hat. Also die Sedierung von Kindern sollte wirklich nur überlegt erfolgen.
Jetzt kommen wir zu Lungenfehlbildungen. Die Palette der Lungenfehlbildungen sind fast keine Grenzen gesetzt. Ich habe wichtigsten zusammengefasst, CPAM, Sequester, die in Kombination als Hybridläsionen, bronchogene Zyste und Bronchusatresie. Die Diskussion über Thorax-CT versus Thorax-MR ist leicht zu beantworten. Thorax-CT ist schneller, ich brauche keinen Atemstillstand, weil innerhalb eines Atemzuges wird die Untersuchung erledigt. Jodhaltige Kontrastmittel können Wärme und Behagen verursachen. Vielleicht braucht man für etwas ältere Kinder eine Sedierung, damit sie nicht aus dem Gerät herausspringen, können natürlich Nieren möglicherweise schädigen. Schilddrüse mit Hypothyreose besteht auch im Raum. Sie sind aber durch ihre höhere räumliche Auflösung besser zur Lokalisation und eine größere Hilfe für die Chirurgen, bevor sie operieren. Und außerdem kann ich auch Trachobronchialbaum mit dem CT besser beurteilen. Ich habe hier ein männliches Neugeborenen. In der ersten Lebenstag sieht man nichts. Im sechsten Lebenstag sehen wir Veränderungen, also streifige Verdichtungen, mediobasal, paramediastinal. Wir wussten von dem Kind, dass bereits im Fetal-MRT Zysten in der rechten Lunge gesichtet wurden. Also wir haben die Untersuchung zwecks Therapieentscheidung mittels CT gemacht. Man sieht mehrere Zysten und auch eine arterielle Versorgung über die Aorta. Die Diagnose war eine Hybridläsion mit einem CPAM-2 und intrapulmonales Sequester. Wir haben hier eine pränatal diagnostizierte Hybridläsion. Natürlich, wir haben eine Zyste, wir haben ein Gefäß, also Hybridläsion. Das Kind wurde dann zum CT angemeldet, präoperativ. Und wir sehen auf der linken Seite ein dickes Gefäß. Ich wiederhole es. Wir sehen auf der linken Seite ein dickes Gefäß zum linken Unterlappen. Wir sehen aber in den Lungenrekonstruktionen nur eine Überblähung und das war ein Sequester. Wir haben keine Zysten gefunden.
Dieses Neugeborene ist in der 27. Schwangerschaftswoche zur Welt gekommen mit einem sehr niedrigen Geburtsgewicht, wie Sie hier sehen. Die Aufnahme wurde am 22. Lebenstag durchgeführt. Sie zeigt ein ausladendes Abdomen. Das ist natürlich den Klinikern schon so aufgefallen. Radiologisch sehen wir hier nun eine eigenartige Anordnung von geblähten Darmschlingen. Das lässt auf eine intestinale Paralyse schließen. Wir haben hier wenig Gas im rechten Mittelunterbauch, vielleicht so einzelne kleinste Gasbläschen. Aber was entscheidend ist, ist diese zarte Aufhellungsfigur, diese oberleere Aufhellungsfigur da über diesem medianen Oberbauch. Und wenn Sie da genau schauen, da sehen Sie, gibt es eine dichte, zarte Linie und diese Linie entspricht dem Ligamentum falciforme. Und dieses Ligamentum falciforme wird nur dann sichtbar, wenn es rechts und links von Luft umgeben ist. Und die Diagnose lautet nekrotisierende Enterokolitis mit Perforation. Dieses Zeichen wird auch American Football sein genannt, weil das Ganze einem amerikanischen Fußball ähnelt. Da zeige ich Ihnen noch einen ausgeprägten Fall einer nekrotisierenden Enterokolitis. Sie sehen diese bandförmige Einlagerung von Gas in weiten Teilen der Darmwandstrukturen. Sie sehen auch Gas in Projektion auf den Leberschatten, wenn Sie hier genau schauen. Wie kommt das zustande? Die Luftbläschen werden über das Pfortadersystem in die Leber verschleppt. Und wenn Sie hier einen Doppler in die Pfortader hineinlegen, dann sehen Sie diese typischen Spikes, die das Dopplersignal immer wieder stören. Und diese Luftbläschen können Sie auch im Leberparenchym sonografisch finden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, hat das Kind perforiert oder nicht, bleibt Ihnen immer noch die Möglichkeit, eine Aufnahme in Linksseitenlage zu machen. Sie drehen das Kind einfach in Linksseitenlage, die Luft steigt an den höchsten Punkt auf. Das ist in dem Fall zwischen Leber und rechts lateraler Bauchdecke. Und so können Sie eindeutig hier die Diagnose stellen. Das ist freie Luft. Wenn Sie sonografisch versiert sind, können Sie das freie Gas auch im Ultraschall zeigen.
Im Abdomen möchte ich eigentlich auf die zwei wichtigsten Tumore eingehen. Das eine ist das Neuroblastom, das zweite ist das Nephroblastom. Das Neuroblastom ist der häufigste solide abdominelle Tumor, macht ca. 9% aus. Die Lokalisation Nebennieren und abdominaler Grenzstrang. Sonografisches Bild eines Neuroblastoms, der rechte Nebenniere. Sie sehen den Tumor, der ist etwas inhomogen, verdrängt die Leber. Die Neuroblastome können große Ausmaße annehmen. Sie sehen, der Tumor reicht vom Becken bis zum Lungenapex und konzentriert sich entlang den Gefäßstrukturen, hat also eine gewisse Affinität zu den Gefäßen, wie wir es auch hier erkennen können, retroperitoneale Raumforderung mit Luxation der Aorta nach ventral, umscheidende Aorta, also Affinität zu den Gefäßstrukturen. Eine weitere Komplikation ist das Einwachsen über die Neuroforamina in den Spinalkanal. Und Sie können hier sehr gut erkennen, dass das Myelon so zangenförmig umfasst wird und auch komprimiert wird. Eine weitere Komplikation ist die ausgedehnte diffuse Lebermetastasierung des Neuroblastoms. Diese Läsionen können auch im Verlauf dann verkalken. Dieses Kind wurde zugewiesen mit der Verdachtsdiagnose einer Stoffwechselerkrankung und im weiteren Verlauf hat sich dann entsprechend haben sich diese Veränderungen als Metastasen eines Neuroblastoms herausgestellt. Sie sehen die Osteolysen insbesondere im Bereich der proximalen wie auch distalen Metaphysenregion der Tibia. Ist das jetzt ein Wilms-Tumor, was aus der Niere, das ist die linke Niere, herauswächst, oder ist es ein Neuroblastom, was in die Niere hineinwächst? Weil es hat ja Charakteristika von beiden Tumorarten. Gut, letztendlich in so einem Fall kann uns natürlich nur die Biopsie weiterhelfen bei der Artdiagnose. Das ist radiologisch nicht festzumachen. In diesem Fall war das ein Neuroblastom, das in die Niere einwächst, ein intrarenales Neuroblastom.
Bei Osteomyelitis und Verdacht auf multiple Herde machen Sie im St. Anna eine PET oder MRT?
Wir haben im St. Anna keine PET-Untersuchung, sondern wir machen ein MRT. Wir machen ein MRT auch deshalb, weil wir dann diagnostisch, wenn das eine Osteomyelitis ist, Kontrastmittel entsprechend verabreichen. Und die Ausdehnung der Herde im MRT sehr gut zu erfassen sind.
Hat die Sonographie in der Diagnostik von malignen Knochentumoren im Kindesalter überhaupt einen Stellenwert?
Die Sonographie ist eine Basisdiagnostik. Und in der Sonographie können wir periosteale Reaktionen, wenn die Knochen oberflächlich sind, sehr gut darstellen, sodass wir schon aus der Sonographie heraus den Weichteiltumor diagnostizieren können, im Rahmen der Basisdiagnostik, aber auch die periostalen Veränderungen. Aber letztendlich ist es die Schnittbildgebung, die uns die Diagnose auch sichert.